Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören heute eine weitere Folge unserer Serie Paragraph Literatur, bewusstes Publizieren. Wir werden heute über das Ende von Verlagsverträgen sprechen. Meine Gesprächspartnerin ist, wie auch bei den vorherigen Folgen, Dr. Nadja Kobler-Ringler von der Kanzlei Kobler. Sie ist Autorin, Lektorin und Anwältin und wird mit mir über die rechtlichen Themen sprechen, denen Autoren, Self-Publisher, aber auch Blogger und Influencer gegenüberstehen. Während Nadja uns wie immer aus ihrer Kanzlei zugeschaltet ist, habe ich heute einen Gast direkt hier in meinem Münchner Studio. Es ist Dr. Dieter Erfuchs. Er ist Autor und einer unserer Radioredakteure und für alles zuständig, was mit GIFs zu tun hat. Welche Rolle er heute hat, werden wir später noch hören. Ich bin Uwe Kulnig, bin Autor, Herausgeber und mache diesen Podcast. Ich freue mich, dass wir zusammen versuchen, Ordnung und Verständnis in alles zu bringen, was mit rechtlichen Aspekten rund um das Ende von Verlagsverträgen zu tun hat. Liebe Nadja, lieber Dieter, schön, dass ihr heute dabei seid.
Ich freue mich auch.
Ich mich auch sehr. Stürzen wir uns hinein. Wir haben als das noch nicht aufgezeichnet wurde, ja kurz vorbesprochen. Und da habe ich so schön gesagt, Vertragsbeendigung ist mehr als das Ende mit Schrecken. Insofern, wo eine Vertragsbeendigung ist, darf auch Hoffnung bleiben. Es geht heute nicht nur darum, wie ein Vertrag zerschlagen werden kann, sondern auch, wie Verträge ganz regulär beendet werden können und was man dafür tun muss, damit das Ganze vielleicht sogar im gegenseitigen Einvernehmen steht und eben nicht gleich in die juristische Auseinandersetzung geht. Ne? Das ist ja auch ein Thema bei bewusst publizieren, sich vorher zu überlegen, wie kann das Ganze denn enden? Und ich bin froh, dass der Dieter mit dabei ist, denn der hat das Worst-Case-Szenario sozusagen erlebt. Dieter, vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, was dir passiert ist.
Ja, sehr gerne, Nadja. Also bei mir hat sich vor 6 Jahren zum ersten Mal so ein kleiner Super-GAU als Autor ereignet, in dem einer meiner damaligen Verlage, ein kleinerer Verlag, mir plötzlich per E-Mail in einem Rundmailschreiben an alle Autoren mitteilte, hiermit beenden wir unsere Geschäftstätigkeit und stellen zum 1.1. den Verlag ein. Der 1.1. war 3 Tage später. So, Ich habe dann versucht, Kontakt aufzunehmen, weil ich mit diesen Verlegern vorher ein sehr gutes Verhältnis hatte und alles bestens lief. Wir hatten 2 Bücher zusammen in den Buchhandel gebracht, die liefen auch ganz gut. Und wir hatten weitere Verträge abgeschlossen für ein Verlängerungsband von mir sowie für eine Trilogie. Also insgesamt ging es um 6 verschiedene Buchverträge. Ja, Ergebnis meiner Versuche, in Kontakt zu treten, war keine Antwort mehr. Am übernächsten Tag gab es keine Homepage mehr von diesem Verlag. Es gab keinen Verlagsshop mehr und es gab keine Social-Media-Seiten mehr. Die waren komplett verschwunden von der Bildfläche. Alle Versuche, telefonisch, per Mail, irgendwie Kontakt aufzunehmen, Fehlanzeige. Irgendwann nach 3-4 Wochen habe ich mir nicht mehr anders zu helfen gewusst. Ich habe dann ein Einschreiben an den Verlag geschickt mit Rückschein, in dem ich erläutert habe, dass ich die Kündigung und die Mitteilung als einseitige Kündigung wahrnehme nach Vertragsrecht und dass es jetzt gilt, gewisse Dinge zu klären, zum Beispiel Restbestand der Bücher, die noch im Lager liegen, Rückgabe der Verwertungsrechte und auch was weitere Dinge angeht, wie weiter verfahren werden soll. Wieder keine Antwort. Es hat dann insgesamt einen weiteren Monat gedauert mit Androhung von gerichtlichen Schritten, bis man mir endlich schriftlich mitteilte, ja, man überlege es sich im Moment noch, ob man nicht doch weitermache. Außerdem überlege man sich, die Buchrechte, die man ja erworben habe, an Dritte weiter zu verkaufen. Also völliger Schwachsinn, weil dafür fehlte ja jede rechtliche Basis. Der Geschäftsbetrieb war nachweisbar eingestellt. Das heißt, es wurde keine Gegenleistung mehr seit Monaten erfüllt. Also das war eine ziemlich heftige Situation.
Also ich zäume das Pferd mal von hinten auf, obwohl das eigentlich sonst nicht meine Art ist. Aber tatsächlich haben die zwar die Geschäftstätigkeit zunächst mal eingestellt, aber sie hatten natürlich noch die Rechte. Und wäre jetzt ein Unternehmenskäufer gekommen oder ein Interessierter und hätte diese Verwertungslizenzen erworben, hätten sie das durchaus verkaufen können. Ihr wärt allerdings nicht rechtelos gewesen. Das passiert sogar relativ häufig, ist ein Klassiker der Vertragsbeendigungsmöglichkeit aus Autorensicht. Wir kennen das ja auch, dass Verlage in anderen Verlagen aufgehen, gesellschaftsrechtlich gesehen, dass Kleinverlage von Großverlagen übernommen werden oder die dort vorhandenen Buchrechte, Werkrechte übernommen werden. Das war lange genau so ein Fall, wie du es beschrieben hast. So, was machen wir denn jetzt? Ja, inzwischen ist es tatsächlich geregelt, wenn also ein bestimmter Anteil in Prozenten überschritten wird bei der Übergabe, dann findet eine Art Rechtsnachfolge statt und dann habe ich als Autor ein Widerspruchsrecht gegen diese Übergabe. Ich kann mir dann meine Rechte zurückholen. Das ist zum Beispiel ein Fall der Vertragsbeendigung, die meisten Autoren nicht auf dem Schirm haben. Es gibt
Wenn
ein Informationsrecht, ja, das heißt, hätten die sich in deinem Fall, was sie ja nicht haben, das weiß ich ja, aber hätten die sich in deinem Fall überlegt, nach 2, 3 Monaten Pause einem Interessenten stattzugeben und dem die Buchrechte zu verkaufen, hätte er euch, der Erwerber, der Abgeber, euch informieren müssen, auch über das den Rechteübergang und darüber, welche Rechte ihr jetzt habt, also mitmachen, widersprechen, zurückrufen, was auch immer. Und dann hättet jeder von euch entscheiden können, wie es weitergeht. Ein anderes Problem, was leider eben nicht irgendwo schon mal naja, so explizit drin steht, ist die Frage, was ist mit den Barsortimentsbeständen? Die Bücher sind nicht beim Verlag, die Bücher sind auch nicht beim Autor, die Bücher sind aber leider auch noch nicht beim Kunden. Sprich, es sind noch keine Honoraransprüche entstanden. Was passiert eigentlich, wenn so ein Verlag wie bei dir, die Erde tut sich auf, der Verlag springt rein, die Erde schließt sich und er ist weg? Was passiert jetzt? Ne? Im Zweifel hat das Barsortiment dem Verlag den Bestand schon vergütet, der hat aber noch nicht ausgeschüttet.
Richtig.
Oder,
Wenn ich
oder.
da einspringen darf,
Ja,
also
klar.
mir war natürlich klar, dass die Rechte verkauft werden können. Und um es ganz ehrlich zu sagen, das wäre mir ja am allerliebsten
Ja,
gewesen.
deswegen ist es ja auch keine Automatik, dass wenn die verkauft werden, der Vertrag sich mit dem Alten auflöst und neu geschlossen werden muss, weil man
Richtig.
genau das ja sieht, dass es im Interesse der Autoren sein kann, wenn
Ja.
von klein zu groß übergeben wird oder von groß zu klein. Das kann durchaus im Interesse sein. Es gilt nur, die Rechte des Urhebers zu wahren, indem man
Genau.
sagt, du kannst, wenn dir das nicht passt. Denn stell dir vor, du hast auf einmal einen Verlag mit dessen sonstiger Ausrichtung, du vielleicht gar nicht einverstanden bist.
Ja, also ich hatte damals natürlich begründete Zweifel, ob überhaupt ernsthaft versucht wird,
Ja,
weiter zu
natürlich.
verkaufen. Es war
Ist mir schon
klar,
klar.
denn ein anderer Punkt, den hatte ich vorhin noch gar nicht angesprochen, der Verlag weigerte sich, die noch für 2 Jahre ausstehenden Tantiemen auszuzahlen für die verkauften Bücher. Außerdem weigerte man sich mir zu sagen, wie viel Restbestände in deren eigenem Lager noch li liegen, die dann verramscht werden, die man mir zu einem Sonderpreis anbieten könnte oder was auch immer. Man antwortete auf diese Fragen überhaupt nicht. Und deshalb
Richtig.
hatte ich natürlich an dem anderen auch große Zweifel.
Ist auch ein ganz großer Diskussionspunkt im Moment. Wir haben ja inzwischen Auskunftsrechte in der sogenannten Lizenzkette. Das heißt also, wenn bei größeren Büchern zum Beispiel bestimmte Rechte, Ton, also Hörbuch oder Theater oder sowas ausgegliedert worden sind, an andere gegeben worden sind, dann hat der Autor heute ein unmittelbares Recht, diesem Ketten Lizenzmenschen diesem Unternehmen in die Bücher zu gucken.
Ja.
Das hat lange gedauert, das ins Urheberrecht reinzubringen. Und der große Mangel, der da oft beklagt wird, ist, dass wir immer noch nicht ernsthafte Auskunftsrechte gegenüber dem unmittelbaren Lizenznehmer haben. Denn das Einzige, was man machen kann, und das ist nicht unproblematisch, ist, so es denn im Vertrag vorgesehen ist, was in den Musterverträgen der Fall ist, dass die Honorarabrechnungen überprüft werden dürfen.
Ja.
Vom Autor, da sind dann meist strenge Regeln. Das dürfen nur bestimmte Berufsgruppen sein, die das tun. Und es gilt auch, die Kosten zu regeln, und die überschreiten, und da sind wir uns alle einig, in 90% der Fälle das, was ein Autor in 10 Jahren an seinen Büchern verdient.
Genau so ist
Deswegen
es.
macht's auch keiner.
Ja,
Ja,
ganz genau.
und da die Rechte der Autoren zu wahren, ist leider immer noch nicht ganz gelungen. Also meine persönliche fachliche Ansicht ist, das ist überhaupt nicht gelungen. Mich interessiert eher selten die Lizenzkette, weil 90% der Autoren nicht damit rechnen können, dass ihre Bücher nun verfilmt, ins Theater gebracht und als
Genau.
Hörbücher rausgebracht werden. Uns hätte es vielmehr interessiert, eine vereinfachte Auskunftsregelung zu haben zu genau diesen Dingen. Wie viel Bestand ist noch da? Wo liegen diese Bestände? Und wie viel Honorar habe ich eigentlich verdient?
Richtig. Und es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, der auch bei mir eine große Rolle spielte. Ich wusste nicht, weil der Verlag sich weigerte, mir das zu sagen, wie hoch die ersten Auflagen überhaupt waren, die gedruckt wurden. Die haben das einfach verweigert, die Auskunft zu erteilen.
Gespenstisch ist
Das
das ja.
heißt, ich habe dann über Anrufe, weil ich wusste, wo das gedruckt worden war, bei einem Druckdienstleister, herausgefunden, dass es einmal 300 Exemplare waren, einmal 500 Exemplare von den beiden Büchern, die bereits erschienen waren. Aber abgerechnet waren insgesamt nicht 800, sondern etwa 300 Bücher nur. Das heißt, da hätten noch 500 Bücher in deren Regalen liegen müssen, aber dazu gab es auch keine Auskunft und kein Angebot.
Ja, das ist genau das, was ich meinte mit diesen fehlenden Auskunftsrechten. Und
Ja.
dazu kommt, dass das Verlagsgesetz zwar so eine Auffangregelung hat, wenn die Auflage nicht bestimmt wird, dann. Aber diese Auflage, die da drin steht, ist mehr oder weniger illusorisch. Kein Kleinverlag geht hin und macht tausender Auflagen.
Klar.
Ganz besonders nicht von No-Name-Autoren. Also ganz sicher nicht von mir, ja. Also bitte sollte
Ja,
das ein Verlag hören und interessiert sein, herzlich gerne. Aber
ja.
ich sehe sehr wohl das wirtschaftliche Risiko dahinter. Jedenfalls dann, wenn es ein klassischer Verlagsvertrag ist und wir
Ja.
nicht von Scheinverlag oder
Ja.
Druckkostenzuschussverlag sprechen. Ne?
Nadja, ich habe eine Frage dazu.
Ja.
Wer mauert denn da? Warum ist denn das so schwierig, diese
Naja,
Einsichten zu kriegen? Sind das die
das hat.
Verlage, die da mauern, oder wer ist
Ja,
das?
es beruht auf böser Erfahrung und schlimmen Befürchtungen. Ja, ich denke, es sind im Wesentlichen die Verlage und ausnahmsweise tatsächlich auch mal die kleinen und mittleren. Es geht ein bisschen darum, dass diese Bestände zwar aktuell gehalten werden und auch die Honoraranteile natürlich auf Knopfdruck theoretisch bekannt sind, aber stell dir bitte vor, ein Autor fragt im November an, wie viel ist in diesem Kalenderjahr von mir verkauft worden? Und man sagt ihm die reinen Verkaufszahlen. Dann bekommt er vielleicht im April des Folgejahres seine Abrechnung und springt dann aus dem Höschen, weil die Verkaufszahl und der Ertrag, den er sich ausgerechnet hat, nicht übereinstimmen.
Ist klar,
Das
ja.
heißt jetzt nicht zwangsweise, dass der Verlag ihn betrogen hat, sondern das heißt nur, dass von Januar bis März die Remissionen gekommen
Ja,
sind,
genau, ja.
die noch gegengerechnet werden. Dann hat man aber durch die Auskunftsbereitschaft erfahrungsgemäß sich sehr viel Ärger geschaffen. Ja, auch nicht alle Autoren sind immer ganz so liebenswert. Es sind nicht immer nur die bösen Verlage. Dazu kommt noch, dass es mit Buchhändlern gegebenenfalls Sonderverträge gibt oder dass Rabattierungen von Barsortimenten noch verändert werden im Laufe des Kalenderjahres, weil die Verträge ausgelaufen sind, neu verhandelt wird. Es gibt immer mal wieder Sonderaktionen, bestimmte Themenbereiche zu pushen. Da werden dann andere Großhandelsrabatte eingeräumt oder andere Rückgabefristen. Das ist im kleinen und mittleren Verlagsbereich, diese Lanze sei gebrochen für die Verlage, unglaublich schwierig, diesen vielen Auskunftsbegehren, die dann da kommen werden, gerade zum Ende des Jahres hin, wenn auch noch das Weihnachtsgeschäft ansteht, das ist
Verstehe.
unglaublich schwierig, personell abzufedern, denn da stehen ja oft ein, zwei, drei Leute dahinter. Die sind in der Produktion, die sind in der Lieferung, die sind in der und machen noch die Abrechnungen. Ja, so klar, wo die einen sagen, dass wir sind besten Willens und kriegen es nicht gestemmt, findet natürlich der Böswillige sein Schlupfloch.
Natürlich, ja.
So,
Nadja, wenn ich
und
da einsteigen
ja,
darf
klar.
nochmal, ich habe da vollstes Verständnis, was den normal laufenden Routinebetrieb übers Jahr oder über die Quartale angeht. In
Genau.
meinem speziellen Fall war das ja praktisch die Beendigung eines Vertragsverhältnisses. Und
Genau, das ist
da,
auch immer das Argument, nicht? Man könnte das ja auch beschränken. Man könnte ja
richtig.
sagen, einmal im Jahr oder die Auskunft darf nur aus wichtigem Grund gefordert werden,
Richtig.
so wie bei dir, nicht?
Ja.
Da wird einfach so gesagt, wir machen nichts mehr. Da hat man natürlich wirklich das sagt ja schon das Bauchgefühl des Laien, das ist ein wichtiger Grund, dass ich mal wissen will, was ist denn bisher gelaufen?
Ja, und vor allem, wenn die Zahlen so extrem auseinandergehen, denn wenn wirklich diese Verkaufszahlen gestimmt haben und wenn diese Auflagenzahlen korrekt waren, wie ich glaube, weil ich es ja hinterfragt hatte, dann muss ja noch ein Restbestand da gewesen sein. Und eigentlich hätte doch dann der Verlag Interesse haben müssen, mir das anzubieten, damit sie wenigstens noch ein bisschen Geld dafür kriegen und es
Sofern
nicht nur
das,
verramschen.
genau, sofern, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, wie der Vertrag mit dem Barsortiment oder wie es im Großhandel, wie auch immer, nennt es, wie ihr wollt, ausgesehen hat, also mit dem Zwischenhandel in den Buchhandel. Auf der einen Seite ist der Verlag natürlich in so einem Fall wie deinem, dass er den Betrieb einstellt, interessiert daran, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wenn die Remissionen kommen, sind wir weg und bis dahin haben wir schon mal das Geld bekommen.
Richtig.
So, die wollen also nicht, dass du da irgendwelche schlafenden Hunde weckst, in denen du womöglich noch als Autor ans Barsortiment herantrittst und sagst, die haben ja den Geschäftsbetrieb eingestellt, was machen wir denn jetzt mit meinen Exemplaren?
Ja.
Ja, so. Also wie gesagt, der Böswillige findet in diesem Gestrüpp seinen Weg. Der Gutwillige steht dann eben durchaus auf dem Schlauch. Wir müssen aber auch mal ganz klar sagen, je nach Struktur des Verlages, und oftmals sind es wirklich ja einzelkaufmännische Kleinverlage, steht da natürlich auch noch ein Mensch dahinter, den man an den Hammelbeinen ziehen kann. Ne, jedenfalls rechtlich. Ob man das dann vollstreckt bekommt und eines Tages das gute Geld, was man sich erarbeitet hatte als Autor, auch in Händen hält, das lasse ich mal dahingestellt.
Genau.
Da bin ich völlig, also wenn man als Anwalt tätig ist, dann weiß man, dass man oft schöne Urteile hat, mit denen sich dann der Mandant leider doch nur die Toilette tapezieren kann. Weil unser Vollstreckungsrecht eben irgendwann die Flügel streckt.
Ja.
Nichtsdestotrotz, diese Möglichkeiten sind da und man muss natürlich auch irgendwo immer die Balance schaffen zwischen einerseits dem Unternehmertum noch Luft lassen zu wachsen und andererseits die Sicherheitsbestrebungen der Menschen, die vertrauen, einzuhalten. Ne? Dieter, sind wir uns einig, ne?
Absolut. Vielleicht noch ein versöhnlicher ergänzender Gedanke. Also, obwohl ich ja mit Rechtsmaßnahmen gedroht hatte, ließen sich die Rechtefragen dann nach sehr langer Zeit auch ohne Anwaltsmaßnahmen regeln. Also ich glaube, es hat ungefähr 4 Monate gedauert. Dann hatte ich alle Rechte an diesen 5 Büchern wieder zurück.
Ganz
Schriftlich.
hervorragender Kollege, herzlichen Glückwunsch zu diesem Menschen. Es ist nicht immer ganz so einfach. Also
Ja.
tatsächlich bin ich auch schon vor Wände gelaufen, wenn tatsächlich, in meinem Fall war es so, die Erde tat sich auf und verschlang den Verlag und niemand wusste sogar genau, wer je hinter diesem Ding gesteckt hatte. Das war dann auch tatsächlich etwas geschachtelt und es hat sehr viel Mühe und sehr viel Arbeit und sehr viel Geld auch den Mandanten gekostet, überhaupt einen Menschen ausfindig zu machen, der irgendetwas zum Schicksal des Verlages auch nur von sich geben konnte.
Ja.
Und es hat noch länger gedauert, zumindest einen Brief zu bekommen, dass man davon als Verlag davon ausgegangen sei, mit dem Ende der Geschäftstätigkeiten endeten die Lizenzverträge und die Rechte fielen an die Autoren zurück. Eigentlich muss man das dann auch irgendwie kenntlich machen, zumindest den Autoren gegenüber, dass man sagt, so, wir hören auf, die Rechte gehen an euch zurück. Das ist
Ja.
der feine Weg. Tatsächlich ist es so, die Rechte fallen zurück, aber große Unternehmen, zum Beispiel das große A, sind auf diesen Ohren taub. Also wir haben sogar, weil auch E-Books liefen und deren Tantiemen ja jetzt hätten an den Autoren ausgeschüttet werden müssen, nachdem an den Verlag ja nicht mehr ausgeschüttet werden konnte, denn der hatte ja keine Bank und nichts mehr. Also wir haben diese ganzen Schreiben, alles, die gesamte Korrespondenz Amazon vorgelegt und das ist jetzt, glaube ich, ein Dreivierteljahr her und die rühren sich nicht, es interessiert sie nicht.
Ja.
Die sammeln die Tantiemen auf, es ist nicht so, dass die weg wären, ne? Aber die sammeln sich jetzt auf und ja, so, ich fürchte mal, solange wir nicht noch ein Feststellungsurteil beibringen, dass die Rechte wirklich zurückgefallen sind, bleibt das auch so, ne? Also die stellen sich einfach dumm und taub und da kann natürlich das Recht dann auch nichts mehr machen, wenn sich jemand einfach hinstellt und sagt, mache ich nicht.
Richtig.
Ne? Das ist genauso wie Bewertungen löschen von Menschen, die offensichtlich geistig nicht klar sind, habe ich auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob da mal irgendwann vielleicht eine Stelle gefunden wird, an der man das anbringen kann. Liebe Amazon-Gemeinde, ich will euch nichts Böses. Wenn ihr jemanden kennt, dem man das sagen kann und dann tut sich was, herzlich gerne. Aber bei den bisherigen Fällen, die ich hatte, musste es immer erst ein Gericht besorgen, dass sich da jemand bewegte. Obwohl klar war, dass jemand, der massenweise unflätigste Bewertungen schrieb und auch unmöglichste Bewertungen, also rein tatsachentechnisch überhaupt nicht zu den Werken passend, das wurde immer weiter zugelassen, ne? Obwohl derjenige unter Betreuung stand,
Ja.
wegen einer psychischen Erkrankung.
Das ist eigentlich, naja, ist natürlich ein Riesengefälle zwischen
Ja.
diesem großen Konzern und dem kleinen Dieter an der Stelle oder einem anderen,
Ja.
der genauso in der gleichen Situation ist. Und ich glaube, gerade bei diesen kleineren Autoren kommt das dutzendfach vor. Jetzt
Ja.
nicht unbedingt, dass so immer krumme Verlage sind, aber dass dort einfach Dinge auslaufen, ohne beendet zu werden.
Genau. Damit sind wir auch wieder beim Stichwort. Wir wollten uns ja eigentlich auch noch die anderen Fälle von Vertragsbeendigung angucken. Dass der Verlag die Tätigkeit einstellt, das geht natürlich auch im Guten. Ich habe eben schon gesagt, dann geht man normalerweise auf die Autoren zu. Man setzt dem Ganzen eine weitaus längere Frist als in deinem Fall, Dieter. Man mag dann die Geschäftstätigkeit durchaus auch schon einstellen. Das heißt, die Homepage und den Shop einstellen und so weiter. Aber es werden üblicherweise die letzten Honorarabrechnungen zum Einstellungstermin gemacht. Es wird den Autoren gesagt, wie es mit den makulierten Exemplaren, mit Verramschung aussieht, ob sie zu Autorenpreisen übernehmen können, zu Herstellungspreisen, was mit Remittenten passiert, die vielleicht noch nachkommen oder ob der Verlag alles zurückgerufen hat. Auch das ist durchaus, also es gibt da auch durchaus saubere Verlagsbeendigungen, ja? Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir immer wieder auch, und das ist eigentlich ein Klassiker, den kaum jemand diskutiert, den man aber auch mal nachlesen sollte im eigenen Verlagsvertrag, das Laufzeitende. Es gibt immer mal wieder Verlagsverträge, die eine Fünfjahresfrist kennen. Also 5 Jahre ist so das, was ich am meisten kenne, dass der Verlag praktisch dieses übliche, unentgeltliche und so weiter, dass das für 5 Jahre befristet wird. Und der Verlag danach seinerseits Abstand nehmen kann und sagt, wir beenden das Ganze und der Autor gleichermaßen. Einfach ein befristete Nutzungsrechte übertragen, befristete Lizenz. Ne? Das ist also gar kein Thema.
Aber in den Musterverträgen, zum Beispiel des Börsenvereins, steht das nicht drin.
Nein, nein, nicht so, nein, nein, nicht. Soweit ich weiß, steht es im Mustervertrag nicht drin. Das ist richtig. Aber es kommt immer wieder vor, gerade wenn es Erstlingswerke sind, dass Verlage sagen, wir übernehmen den Vertrieb nach 5 Jahren und bevor und meistens sind innerhalb von 5 Jahren die Barsortimente dann auch mit der Auslistung beschäftigt. Wenn das ein Erfolg wird, dann wird das rechtzeitig auch angeboten zu verlängern. Wenn es schief geht, wird nach 5 Jahren einfach überlegt, wie, also Verlagsvertrag, Entschuldigung, läuft aus und jetzt treten all die Regelungen in Kraft, die halt bei so einem Ende in Kraft treten. Ne? Also wir holen das, was die Barsortimente zurückschicken wegen Auslistung, kommt zu uns. Wir versuchen noch 1, 2 Jahre es so zu verkaufen, auf Messen oder sonst wie. Dann gibt es die Möglichkeit, dass der Autor die Sachen kauft zu einem bestimmten Preis. Darüber tauscht man sich aus. Das ist okay. Es ist so ein Klassiker, von dem man einfach mal gehört haben muss, weil das kann ja für einen selber auch durchaus von Interesse sein, dass man selber sagt, ich probiere das mal mit einem Verlag und wenn das nicht klappt, einige ich mich mit dem Verlag, wie es mit dem Werk weitergeht. Dann kann ich es ja vielleicht mit einem anderen Cover, mit einer anderen Type, anderer Satz für mich selber noch mal verwerten. Ne? So, 5 Jahre sind ja auch eine ganz schön lange Frist im Buchmarkt. So,
Das ist
dann
richtig.
gibt's natürlich,
Darf ich noch
ja.
zwischendurch mal auf
Ja, klar.
ein Wort eingehen? Und zwar, wir sind ja Literaturradio, ne? Und da fällt
Ja.
mir ein Wortungetüm immer auf die Füße, gerade wenn wir uns so über solche Dinge unterhalten, nämlich die sogenannte Verramschung. Das ist ja ein furchtbares Wort eigentlich. Und
Eigentlich ist das so was Pickelauslösendes beim Autor.
Richtig. Und jetzt wollte ich dich bitten, vielleicht kannst du uns das kurz erklären, was dann
Nein.
der sachliche Hintergrund ist.
Nein, ich will da gar nicht drüber reden. Allein die Vorstellung, ich könnte damit mal konfrontiert werden, tut mir weh. Nein, nein, nein. Also es geht ganz klar um die Buchpreisbindung. Ja, so.
Genau.
Die Buchpreisbindung gilt zunächst mal für die Lebenszeit eines Buches. So, dann gibt es bestimmte Ausnahmefälle. Ausnahmefälle sind etwa, dass Werke eine Beschädigung aufweisen. Man könnte auch bösartig sagen, sie sind das Geld nicht mehr wert, was man für sie zahlen soll. Das Cover ist schief geklebt oder also schief mit dem Buchblock verbunden worden oder irgendwas. Das sind die Bücher, die man oft so sieht. Die haben dann unten so einen schwarzen Strich über den Buchblock gezogen bekommen. Manche Verlage stempeln über den Barcode irgendetwas drüber oder Aufkleber werden da drüber gemacht oder wie auch immer. Makulieren. Das ist Makulatur. Ja, kennen wir auch im höheren Sprachgebrauch als das ist nicht mehr gültig. Das ist
Verstehe.
nicht mehr wert. Das enthält keinen Gegenwert mehr. So, also ganz grob, auch bitte jetzt, das ist einfach nur eine Erklärung des Ganzen. Es erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, nur um eine gewisse Vorstellung zu haben. Auch Remittenten können unter Umständen beschädigt sein und später zu Makulaturwerken werden. Man
Verstehe.
kann aber auch eine ganze Auflage makulieren, ja, indem man sie einfach vom Markt nimmt.
Da hätte ich jetzt eine
Diese.
ganz bösartige Frage.
Oh, bitte nicht.
Kann es sein, dass manche Verlage mit der Verramschung immer noch Geld verdienen?
mit der Verramschung. Das ist jetzt wieder was anderes als die Makulatur.
Ja.
Das war ja die Frage, von der wir ausgegangen sind. Die Verramschung ist tatsächlich, man nimmt das Werk komplett vom Markt und die Restexemplare werden dann eben zu Minimalpreisen angeboten. Das sind, grob gesprochen, sind das die Kaufhallenbücher.
Genau,
Ja,
die,
also
ja.
wenn ich jetzt plötzlich bei einem Lebensmitteldiscounter so eine Schütte habe und dann stehen da große Namen, große literarische Namen, die eigentlich Bestseller sind, haben vielleicht sogar noch diesen hübschen roten Aufkleber mit der weißen Schrift, den wir alle so gerne mal auf unseren Büchern hätten vorne
Genau,
drauf. Und
ja.
trotzdem werden sie für 2,95 € verkauft, nicht? Ob das jetzt makuliert ist oder verramscht ist, das kann man so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sehen. Dahinter steckt einfach diese Abwertung, diese Entnahme aus der Buchpreisbindung. Das heißt, das sind Werke, die vielleicht früher mal 13, 14 bis 20 € gekostet haben und ich kaufe sie jetzt für 2,95 €. Der Autor erhält da im Zweifel nichts mehr für.
Genau.
Ja, mag sein, dass damit noch Geld verdient wird. Ich kenne die Geldverdienerei gar nicht unbedingt aus der Verramschung oder Makulierung, sondern mehr aus der Pickelvermeidungsstrategie von Autoren. Ich sagte ja eben, man hört das Wort Verramschung und kriegt Pickel
Ja,
als Autor,
genau,
nicht?
ja.
Man sieht sich dann in dieser Schütte, bei dem Lebensmitteldiscounter
Genau.
zwischen Eiern und Gemüse im Einkaufswagen liegen und es kommen einem entweder Pickel oder Tränen, je nach persönlicher Stabilität. Und das möchte man vermeiden. Ja, das ist so ein Schmerzfaktor. Und wenn der Verlag dann kommt und sagt, ja, also Auslistung passiert jetzt und dann gehen wir entweder in die Verramschung oder ins Makulieren. Aber du kannst die Werke natürlich auch übernehmen und selbst weiterverkaufen. Was glaubt ihr, was die meisten
Ja,
Autoren
sie stellen sich
machen?
das dann
Ja,
in ihr
ja.
Schreibtischzimmer dann oder was auch immer. Ja,
Also ich
klar.
hätte da eher an andere Sachen gedacht. In manchen Wühltischen in Kaufhäusern, da liegen ja durchaus renommierte Autoren auch. Und wenn man sich informiert, in welchen Auflagen die gedruckt wurden, das sind ja Hunderttausende teilweise. Und da überlege ich mir halt, ob nicht diese Großverlage eine Mischkalkulation von Anfang an machen und das so kalkulieren, dass sie sogar noch mit diesen 2 oder 5 Euro Erlösen am Schluss immer noch Geld verdienen, weil in diesen hohen Auflagen die Druckkosten natürlich minimal nur noch sind. Naja, also minimal, also gerade bei den Papierpreisen, die wir aktuell haben, ist das mit dem Minimal auch in der hohen Auflage nicht mehr. Ja, richtig, die Einrichtungskosten fallen weg und so weiter. Gehe ich d'accord mit dir. Aber es mag sein, dass das einkalkuliert wird, aber am meisten verdient ein Verlag an der Buchpre am Buchpreis. Ja, es mag sein, dass ein Verlag über mehrere Auflagen hinweg die Auflagen sogar ausverkauft bei Bestsellern und lediglich die 23. Auflage dann vielleicht, weil man sich da dann verzockt hat und die Kurve nicht hat nach unten gehen sehen, dass dann eben tatsächlich Exemplare übrig bleiben und im Bestsellerbereich dann eben auch schnell mal 1.000 Exemplare übrig bleiben oder 2.000, dass dann versucht wird, den Verlust sozusagen zu begrenzen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass das von Anfang an einkalkuliert wird, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so sehr vorstellen. Das mag sein. Auch da wieder, der Bosheit des Menschen ist keine Grenze
Ja,
gesetzt.
das denke ich auch. Also das ist sicherlich
Na?
das ist ein Problem, aber das
Ja.
sollten wir auch nicht lösen können, ne?
Genau, und da bist du als Autor, du hast mir eben so im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ich würde heute vieles anders machen.
Ja, da wollte ich mich gerade noch kommen, wenn ich da vielleicht
Genau.
dazwischengrätschen kann. Hat er sich denn eigentlich richtig verhalten? Hätte er was besser machen können, auch für die anderen, die zuhören jetzt?
Ja, Dieter Sack es selber, du hast es eben ganz wunderbar gefasst. Das
Also
Recht auf Selbstkorrektur.
ich glaube, das, was ich gemacht habe, um die Rechte zurückzubekommen an den 5 Büchern, das war okay, weil es hat ja auch
Absolut.
funktioniert.
Ja.
Was ich mit Sicherheit falsch gemacht habe, ist, dass ich nicht zum Beispiel darauf gedrängt habe, bei Vertragsabschlussbereich bereits mir nennen zu lassen, die Auflagenhöhe zum Beispiel,
Ja.
dass ich es versäumt habe, in die Verträge reinschreiben zu lassen, welche Dinge zu einem einseitigen oder beidseitigen Vertragsabschluss führen, also zu einer Vertragsauflösung. Das stand in meinen Verträgen nicht drin, weil es eben orientiert war an diesem Mustervertrag des Börsenvereins. Und dort steht es auch nicht drin so genau.
So, jetzt denk mal bitte an die Arbeitsverträge, die dich so durch dein Leben begleitet haben. Da steht das auch nicht drin. Da steht
Richtig.
höchstens das Kündigungsrecht ganz allgemein drin, aber das gesamte Prozedere der Kündigung und wer wann wie rechtmäßig oder unrechtmäßig kündigt, das, wenn du das versuchen würdest, in einen Arbeitsvertrag zu packen, dann würde jeder von uns für seinen Arbeitsvertrag ein Bibliothekszimmer anbauen müssen. Ja, das macht man schlicht nicht. Im Verlagsbereich ist es tatsächlich so, dass es schlicht nicht bekannt ist, wie man das beendet. Was deinen Telefonvertrag angeht, was dein Zeitungsabo angeht, was deinen Arbeitsvertrag angeht, die Kfz-Versicherung oder sonst was, hätte keiner von euch ein Problem damit, dass das nicht im Vertrag schon drin steht.
Ja.
Ja, ihr wisst alle sofort, was ihr macht. Ihr kündigt. Ja, ob das jetzt immer rechtlich gesehen auch wirklich eine Kündigung ist oder ob das nicht manchmal ein Widerruf ist oder eine Anfechtung oder sonst was, lassen wir mal dahingestellt. Aber das Bedürfnis kommt daher, dass dieses Rechtsgebiet so fremd vorkommt. Und da kann ich jetzt mal wieder so ein bisschen das Meer beruhigen, was so bei Auskunftsrechten und Verlagsverschwinden sich sehr aufwühlt. Was die Vertragsbeendigung angeht, gilt für die Verlagsverträge nicht viel anderes wie im allgemeinen Zivilrecht. Man kann zum einen mal ganz vorneweg einvernehmlich beenden. Ja, man muss auch nicht immer gleich den gesamten Vertrag einvernehmlich beenden. Wenn ich doch ein Recht wiederhaben möchte, weil mir der Sinn danach steht, ein Hörbuch aus meinem Buch zu machen und der Verlag macht gar keine Anstalten, ein Hörbuch in die Hand zu, also das Geld für ein Hörbuch in die Hand zu nehmen und ich möchte das nun mal unbedingt selber machen, dann muss ich doch den Mund nur aufmachen. Vielleicht ist der Verlag ja gar nicht mehr interessiert. Und ich kann mich mit ihm einigen. Dann kommt es zu einer einvernehmlichen Rückübertragung des Rechtes, was nichts anderes ist als einer einvernehmlichen Aufhebung des Ursprungsvertrags durch einen neuen Vertrag, der mir das Recht zurückgibt. Ja? So,
Darf ich
wenn ich
danach
den
konkret nachfragen? Was steht da drin?
in dem
Ja, in dem,
Rückübertrag,
in, ja, genau.
das kommt darauf an, was ich möchte. Bleiben wir mal bei meinem Beispiel mit dem Hörbuch.
Ja,
Ja,
genau.
wir haben ja immer die Rechte übertragen am gesamten Werk und klassischerweise sind da mit drin das Recht zur öffentlichen Wiedergabe, sind Tonsachen drin, Filmrechte, Theater und so weiter. Wenn ich jetzt eins davon zurückhaben möchte, dann ist es relativ einfach zu sagen, laut Paragraph 2 Absatz 1 Satz 3 des Verlagsvertrags vom so und so vielten, hat der Verlag das Recht erworben, das Ganze für das Theater zu bearbeiten. In diesem Punkt wird das aufgehoben und die Rechte werden an den Autor, an den
Also,
Urheber zu Recht zurückgegeben. So, dann ist
verstehe.
das so, als wäre das da nie drin, als hätte das da nie drin gestanden. Im Übrigen
Verstehe.
bleibt der Vertrag bestehen. Es
Okay,
ändert
verstehe
sich also
ich.
nichts, nur dieses Recht geht an mich zurück. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich ein Türmchen mit Bauklötzen gemacht habe. Es gibt Bauklötze, die kann ich ohne Probleme rausziehen, ohne dass das Türmchen zusammenfällt.
Genau.
Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte aber das Recht am Buch wieder haben, ja, dann ziehe ich natürlich ein Klötzchen raus, dass der ganze Turm zusammensteht. Das fällt, das geht natürlich nicht, ne? Das ist
Na, ist
klar.
klar, das verstehe ich, ja.
Aber diese Nebenrechte zum Printwerk im Buchvertrag sind natürlich machbar, ne? So, das kann sogar zu einem bestimmten Termin erfolgen. Man kann ja sagen, ich räume dem Verlag für 3 Jahre das Recht ein, ein Hörbuch zu produzieren und wenn er das Recht dann nicht ausgeübt hat, fällt es an mich zurück. So.
Verstehe.
Also wir haben das Laufzeitende, wir haben die einvernehmliche Aufhebung, wir haben ganz oder in Teilen. Wir haben aber auch Rücktrittsrechte. Und die übrigens nicht nur aus Autorensicht. Hier ist das Ganze ganz schön ausgewogen. Es gibt Rücktrittsrechte auch aus Verlegersicht, wenn ich zum Beispiel das fertige Manuskript zum Termin nicht abliefere. Oder wenn das Manuskript von der Vorstellung oder vielleicht sogar von der Manuskriptprobe, die ich eingereicht habe, qualitativ so stark nach unten abweicht oder inhaltlich vielleicht bedenklich wird, dann kann auch ein Verleger sich noch von einem schon geschlossenen Vertrag durch Rücktritt lösen. Ne? 30 Verlagsgesetz. Wir haben aus Autorensicht Rücktrittsrechte wegen gewandelter Überzeugung oder eben weil der Verleger nicht tätig wird. Ich habe das Manuskript pünktlich abgeliefert, der Verlagsvertrag ist geschlossen und der druckt und druckt und druckt nicht. Jetzt bitte, bevor jetzt einer aus dem Höschen springt, meiner macht das auch schon seit 2 Monaten nicht. Ja, Entschuldigung. Ne? Also das Buchgeschäft ist schon ein bisschen länger und da gibt es auch etliche Stufen in der Buchproduktion. Da muss man sich schon mal auf 2 Jahre einlassen oder eben einen Veröffentlichungstermin sich fest vorgeben lassen. Dann muss ich aber als Autor, liebe Autoren, jetzt geht's mal an eure Löffel, es gibt nichts Ärgerlicheres als einen festen Veröffentlichungstermin. Ich habe die Rotation bestellt, also ich habe praktisch bei der Druckerei schon angemeldet, ich komme mit einem Buch von 500 Seiten oder so. Der Coverdesigner arbeitet und das Lektorat geht nicht durch, ne? Der Herr Autor, die Frau Autorin oder die Autorinnen, die sitzen und halten die Fristen nicht ein.
Natürlich, ja.
Oder auch sehr beliebt, ich lasse als Verlag ein Lektorat laufen. Und die Lektorin hat im ersten Durchgang 2, 3, 4 Sachen gefunden, wo sie sagt, ist so nicht druckfähig, musst du bitte noch mal dran. Und der Autor sagt, alles ablehnen und schickt es wieder an den Verlag. Solche Fälle sind so, dass ich sage, irgendwann darf der Verleger dann den Vertrag auch mal einseitig beenden.
Das ist klar, ja.
Also das ist dann schön austariert und wer das möchte, kann das auch im Verlagsgesetz in schöner, einfacher, klarer Rechtssprache selber nachlesen. Da steht es drin. Also so 30, 35, 38, 32 oder ja, 32 sind das so ungefähr. Naja, dann haben wir natürlich eben schon angesprochen die Verlagsauflösung und den Verlagsverkauf. Der Verlagsverkauf, der greift ab einer gewissen Eingriffshöhe. Also wenn sich nur ein anderer Verlag an meinem Verlag mit einem kleinen Anteil beteiligt, dann läuft alles weiter wie bisher. Wenn mein Verlag aber zu großen Teilen von einem anderen Verlag in Zukunft dominiert wird oder sogar dass der Verlag völlig in einer höheren Einheit aufgeht, Stichwort Verlagsgruppen, dann habe ich gewisse Rechte, den Vertrag zu beendigen, wenn mir das nicht gefällt. Es kann ja sein, dass die Gruppe eine strategische Ausrichtung hat, die mir nicht passt oder
Verstehe.
dass da Anteilseigner hinterstehen, die ich nicht haben möchte oder Dinge, die ich nicht mitvertreten möchte, dann kann ich mich dagegen wehren. Genauso habe ich ein Recht darauf, einen Vertrag zu beendigen, wenn die Rechte nicht ausgeübt werden. Ja, das wäre jetzt durchaus auch ein Fall gewesen, auf den Dieter sich in einer echten juristischen Auseinandersetzung hätte berufen können, wenn ja eben über mehrere Monate oder Jahre die Verwertung überhaupt nicht in Gang kommt, weil der Verlag im Grunde gar nichts tut. Der ist gar nicht da, der ist gar nicht
Genau,
präsent.
ja genau. Das hatte ich auch eben in diese Einschreiben reingeschrieben und als ich mit den Rechtsfolgen gedroht habe, mich genau darauf bezogen. Da nachweislich ein Großteil der vereinbarten Pflichten des Verlags nicht mehr erfüllt wurde, war dem Vertrag praktisch die Basis entzogen und damit das Recht auf Rückgabe der Rechte meiner Meinung nach gegeben.
Ja, so jedenfalls, so ungefähr. Also in der Konsequenz hast du vollkommen recht mit ein paar juristischen Zwischenhüpfern, aber das
Genau.
ist ja für euch jetzt nicht so wichtig.
Ja.
Ganz häufig missverstanden wird der 42, das ist die gewandelte Überzeugung.
Ui, das hört sich gut an.
Ja, ich habe in meiner Sturm- und Drangzeit, in meiner Autorenjugend, wann auch immer die
Also
alterstechnisch
gestern
eingesetzt
praktisch.
hat, nein, also ich meine jetzt, Autorenjugend kannst du ja auch mit 80 noch haben, wenn es dein Erstling ist, ne?
Ja,
Also ich
sollte
habe
nett
im Sturm
sein.
und Drang einen Roman geschrieben, der vielleicht sehr einseitig geprägt war oder sehr erotiklastig oder was auch immer mir heute so nicht mehr passieren würde. Vielleicht habe ich auch sprachlich mich versägt, kann ja auch mal sein. Das Ganze ist jedenfalls bei einem Verlag auf Zustimmung getroffen und das Werk ist am Markt und eigentlich will ich das gar nicht mehr veröffentlicht haben.
Wir
Vielleicht
sprachen schon
kann.
mal drüber, ich kann mich erinnern, ja.
Ja, genau. Das kann ja auch durchaus hinderlich werden, weil das Internet ja bekanntlich nichts vergisst, ne? So, die gewandelte Überzeugung ist nicht ohne. Und bevor ich jetzt schreie, ich will mein Buch zurück, ich will mein Werk zurück und das soll verschwinden, kann ich nur sagen, können wir entweder mal eine eigene Sendung drüber machen, noch lieber wäre es mir allerdings, wenn die Leute, die das so im Hinterkopf haben und jetzt sagen, ah, das könnte was sein, was mich betrifft, jemanden fragen, der sich damit auskennt, bevor sie losmarschieren. Denn die gewandelte Überzeugung, das klingt so fest, ist aber doch ein sehr weiter Begriff und zieht auch durchaus Konsequenzen nach sich. Da sind wir wieder beim Thema, was liegt unter Umständen noch im Regal? Was verkauft sich vielleicht auch noch gut? Gerade wenn es
Verstehe.
Erotik ist, kann es ja unter Umständen ein Selbstläufer sein.
Durchaus, ja.
Ja? Und da kann der Verlag unter Umständen durchaus Interesse haben zu sagen, ja, damit würden wir aber ja noch einiges an Geld verdienen. Also gewandelte Überzeugung, nur der Vollständigkeit halber, ja, das ist wahr, das ist kein Fake, der durchs Internet hopst. Nein, die gibt es tatsächlich, aber sie hat Konsequenzen und die sollte man kennen, bevor man die gewandelte Überzeugung gegenüber einem Verlag geltend macht.
Verstehe. Ich habe noch eine
Ja.
Frage, weil wir öfter mal schon gehört haben, die Übernahme von kleinen Verlagen durch größere. Das ist ja, die letzten Jahre war das ja gar nicht so selten. Mittlerweile scheint das ja einigermaßen, wer übernehmensfähig war oder interessant war, ist übernommen und der Rest macht jetzt einfach erstmal weiter. Aber davon abgesehen, wie sieht denn das da mit Verträgen aus? Also, wenn jetzt A kauft B, ist es dann so, dass A dann auch den einfach übernehmen sollte, muss? Oder gibt es dort irgendwie Sonderregelungen, die eine Aufhebung leichter machen oder irgendwas in der Art?
Also, zunächst mal ist der Lizenzgeber, in unserem Fall der Autor, gar nicht involviert in das Ganze. Denn das
Verstehe ich.
Ganze ist nichts anderes als Wirtschaftsrecht. Wir reden ja wir sagen immer Verlag. Es gibt ja den Verlag nicht. Der Verlag ist ja entweder ein einzelkaufmännisches Unternehmen einer natürlichen Person.
Richtig, ja.
Er ist ein Verein, er ist eine GmbH, eine KG, OHG, blablabla, bam, 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 ne? SARL, was weiß ich was. Ja?
Ja.
Das können sämtliche europäischen Formen sein, das können amerikanische Rechtsformen sein, aber was es auch immer sei, wir nennen es dann Verlag, wenn es irgendetwas publiziert. Ja, also erste Diskussion, erstes Wissen, was wir mitnehmen sollten, ist, wir fragen erstmal nach, wer übernimmt eigentlich wen wie?
Verstehe.
Nimmt eine GmbH ein anderes Unternehmen in sich auf oder geht die GmbH als Gesellschaft mit beschränkter Haftung hin und beteiligt sich finanziell mit Anteilen an einer KG als und wie? Als Komplementärin? Als Kommanditistin? Wie macht sie das?
Ja, schon
GmbH
klar,
und
ja.
Co.
So eine
So,
Frage
wenn wir
des
das,
Mitspracherechtes letztendlich auch, ja.
genau, oftmals steckt dahinter auch etwas ganz Verrücktes. Das alte Unternehmen, der X-Verlag, den wir alle kennen, der lebt weiter als Name, aber nur
Hm,
noch
naja,
als
klar,
Name.
verstehe.
Der, das Imprint,
War nicht so
die
selten.
vielleicht das bekannte Logo oder der bekannte Werbespruch, die werden übernommen. Aber das, was dahinter steht, was mal vielleicht ein einzelkaufmännisches Unternehmen war oder eine kleine BGB-Gesellschaft, weil es zwei oder drei Leute zusammen gemacht haben, die ist weg.
Verstehe.
So, also, was passiert dann? Das war lange Zeit ein großes Problem. Der Autor hat damit nichts zu tun, der Rechtegeber hat damit erstmal nichts zu tun, weil die Art und Weise ist eine Verhandlungsposition, eine zivilrechtliche zwischen zwei Bürgern, in welcher Rechtsform auch immer. Und da haben sich andere einfach nicht einzumischen. Da hat sich auch der Staat nicht einzumischen. Aber genau wie beim Arbeitsvertrag, wenn der Arbeitgeber übernommen wird oder aufgelöst wird, gibt es natürlich so eine Art Betriebsübergang. So heißt es im Arbeitsrecht 613a.
Ja,
Ja,
verstehe.
der sagt zunächst mal, es darf doch nicht zum Schaden der Arbeitnehmer sein, wenn der alte Arbeitgeber von einem neuen Arbeitgeber übernommen wird. Da müssen doch erstmal alle Rechte der Arbeitnehmer vom einen oder Pflichten aus Sicht des Arbeitgebers von dem einen Arbeitgeber auf den anderen Arbeitgeber übergehen. Naja, und genau dieses Modell hat man hier natürlich auch gewählt. Ja, also zunächst mal geht erstmal alles über. Und
Okay.
genau wie beim Arbeitsvertrag gibt es dann auch so eine Art Widerspruchsrecht, weil ich möchte ja vielleicht bei manchem,
Genau, ich will gar nicht dahin als Autor zum Beispiel.
ja, ich hatte jetzt
Ja.
dein Lieblingsfeind in Blau-Weiß-Rot mit Sternchen, ne? Da möchte ich vielleicht für das ein oder andere Unternehmen aus moralischen, politischen Weltanschauungsgründen nicht tätig sein.
Ja,
So.
verstehe.
Dann habe ich ein, im Arbeitsrecht nennt man es ein Widerspruchsrecht, im Urheberrecht ist es eher ein Rückrufrecht. Dann kann ich
Verstehe.
sagen, ich gehe nicht mit. Und genau das, Dieter, war das, was ich eben meinte mit eigentlich kündigen, die, müssen die Verlage das auch
Ja.
kundtun, dass es das gibt.
Ganz genau, ja.
Ja, bei der Einstellung ist es was anderes. Wenn ich mich völlig aus dem Markt zurückziehe, dass wäre es höflich, wenn, und ich sehe auch eine gewisse, sagen wir mal, ethisch-moralische Verpflichtung oder eine Art juristischer Aufklärungs- und Offenbarungspflicht gegenüber meinen Autoren. Aber so auf einen Paragraphen festnageln kann ich das nicht. Bei
Ja.
dem, beim Verlagsverkauf, bei der Verlagsübernahme haben wir diese Rechte und die stehen interessanterweise, Uwe, nicht im Verlagsgesetz, weil die greifen noch viel weiter. Das geht
Ja,
nämlich.
ja.
Geht nämlich für alle Urheberrechtsverträge, also auch zum Beispiel für Lizenzen im Softwarebereich oder Datenbanken.
Verstehe.
Ja, das ist also eine Stufe unspezifischer oder wenn du so willst, eine Stufe höher sogar angesetzt worden. Ja?
Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, das
Genau.
muss ja nicht für jede ja, Sparte oder für jeden Beruf oder für jedes Geschäft letztendlich einzeln sein. Das macht
Genau.
Sinn. Das ist ja eine Wirtschaftsbasis. Das ist mir
Und
auch klar, ja.
im Grunde, dass es da drin steht, ist sehr schön, weil wir haben dann so eine Falkenoption, ne? Ich kann mich als Jurist so auf diesen Paragraphen 34, kann ich mich draufstürzen und sagen, das steht sogar im Urheberrecht und weil das hier eine Lizenz ist, deswegen greift der hier. Theoretisch bräuchten wir den nicht. Wir
Verstehe
könnten
schon,
das auch
ja.
aus, wir könnten das theoretisch sogar ganz bis runter auf das BGB zurückführen und sagen, ich muss meinen Vertragspartner kennen und wenn der Vertragspartner wechselt, habe ich ein Recht auf Aufklärung, auf
Ja.
Offenbarung, auf Rücktritt und was weiß ich nicht alles. Wäre nur schwieriger, wären mehr Paragraphen und man müsste es sich erstmal zusammendenken.
Ja, verstehe
Schön,
schon,
dass es
ja.
da ist. Im Arbeitsrecht haben wir es als Einzelklausel. Hier haben wir es als Einzelklausel. Es gibt mit Sicherheit noch weitere Ausprägungen dieser Rechtsgrundsätze, dass man in einem Vertrag immer auch gewisse Rücksichtnahme und Pflichten hat, Obliegenheiten, die dann dazu führen, dass der andere Rechte geltend machen kann.
Ja,
Genau.
verstehe.
Ich möchte auch noch mal kurz eine Unterscheidung machen, die mir im Kanzleialltag immer wieder, das geht mir immer wieder durcheinander. Also zum einen höre ich immer wieder, ja, der Verlag wird ja jetzt liquidiert, der ist pleite. So, das geht nicht. Entweder er wird liquidiert oder er ist pleite.
Das
Dass
ist
wir das
wahr.
in der Realsprache mischen, ja,
Ist
weil
okay, ja,
für uns
aber.
ist liquidieren ja auch so jemandem den Kopf abhacken.
Ja, nee, ist schon
Der ist
klar.
weg, ne? Aber es ist rechtlich gesehen ein großer Unterschied, ob ich ein Unternehmen liquidiere, zum Beispiel gerade eine GmbH. Eine GmbH kann in eine ordnungsgemäße Abwicklung gehen, die mit dem Ende und dem Tod der GmbH endet. Das ist aber gewollt und gesehen, und das wird auch nur dann juristisch vollzogen, wenn in dieser Liquidationsphase die Liquidatoren dafür sorgen, dass am Schluss keine Forderungen und keine Verbindlichkeiten mehr übrig bleiben.
Ja.
Erst dann wird dieses Ding ordnungsgemäß ausgesegnet und beerdigt. Genau, und deswegen ist ein Liquidator auch leicht anders angelegt als ein Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer soll Geschäfte führen und dafür sorgen, dass er auch Geschäfte hat, die er führen kann. Der Liquidator ist dazu berufen, Geschäfte zu beenden.
Ja.
Ja, und zwar ordnungsgemäß zu
Ordnungsgemäß
beenden.
und zu niemandes Schaden, wenn es irgendwie möglich ist,
Genau.
genau.
Und niemandes Schaden heißt eben, da muss am Schluss eine Null stehen.
Ja, genau.
So. Wenn also mein Verlag liquidiert wird, Dieter, wenn die das ordentlich gemacht hätten, diese Liquidation, dann hätten sie geklärt, was ist mit den Verlagsrechten, was ist
Genau.
mit den Remittenten, was ist mit den Honoraren, was ist mit den Restbeständen, was haben die Barsortimente noch? Ja, hätten sie alle Forderungen und Verbindlichkeiten geregelt und hätten gerne auch vorher schon die Geschäftstätigkeit einstellen dürfen. Ja, sie mussten ja nicht, weil sie keine Geschäfte mehr führten, keine neuen mehr schaffen. Sie mussten nur das Geflecht so auflösen, dass am Schluss alle glücklich sind.
Richtig, und das ist leider nicht geschehen.
Genau.
Wahrscheinlich aus mangelnder Professionalität in dem Fall auch. Es muss noch nicht mal unbedingt böser Wille gewesen
Ja,
sein.
aber man muss sich informieren, also wenn sowas
Ja.
ist.
Katastrophenszenario ist die Insolvenz oder Zwangslöschung. Wenn also ein Unternehmen aus irgendwelchen Gründen nicht mehr tragfähig ist, dann muss es allerdings irgendwann auch mal jemanden geben. Und auch das ist etwas, wo Autoren gut beraten sind, A, vorher nachzudenken und B, sich vorher beraten zu lassen. Es muss irgendwann mal jemanden geben, der den offiziellen Insolvenzprozess in Gang bringt. In der Regel sind
Richtig.
das Gläubiger, die einen Insolvenzantrag stellen. Das Unternehmen kann auch selber oder sollte in bestimmten Fällen sogar selber den Insolvenzantrag stellen. Je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, gibt es ja einen verantwortlichen Menschen irgendwo in der langen Kette. Und da gibt es Situationen, in denen trifft das Unternehmen eine Insolvenzantragspflicht. So, wenn so ein Unternehmen in der Insolvenz ist, dann ist das nicht gleichbedeutend mit dem Kopf ab. Das ist
Ist klar, ja.
ein weit verbreiteter Irrtum, weil in der Praxis die meisten Insolvenzverfahren mit der Beendigung des Unternehmens enden, mit der Löschung aus dem Handelsregister, mit der Auflösung des Vermögens, wenn dann noch was da ist, oder dem Abschreiben der Schulden, wie auch immer. Aber das ist nicht so, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt tatsächlich Sanierungsinsolvenzen, und gerade im Verlagsbereich haben wir das immer wieder, dass das sogar funktioniert, weil zum Beispiel, da sind wir wieder beim Namensverkauf oder beim Rechteverkauf, die Rosinen von anderen rausgepickt und bezahlt werden und damit die Schulden noch abgeglichen werden. Oder weil das Programm bereinigt wird. Der Insolvenzverwalter muss eben nicht zwangsläufig darauf hinausgehen, alle Geschäfte zu beenden. Ein Insolvenzverwalter, wobei ich das bitte immer MWD verstanden möchte, ja, die heißen einfach so. Also Insolvenzverwalter kann auch weitere Geschäfte eingehen. Er kann neue Bücher verrechten.
Klar,
Er
ja.
kann aber auch
Nee.
hingehen und kann Vertragsauflösungen anbieten oder kann zurücktreten von Verlagsverträgen aus wichtigen Grund oder. Er führt das Unternehmen zunächst mal weiter. Mit welchem Ziel? Das entscheidet er gemeinsam mit den Gläubigern des Unternehmens, also denen, die noch Geld zu bekommen haben. Und das können unter anderem die Autoren sein, die durchaus ein Interesse an der Fortführung haben können.
Die Druckereien oder wer auch immer, natürlich, ja.
Ja, aber eben auch die Autoren mit ihren Honorarforderungen, die vielleicht tatsächlich festgestellt haben, dass der Verlag immer horrend hohe Auflagen gemacht hat, die er nicht verkauft bekommen hat, dass der aber grundsätzlich sich einen Namen und eine gewisse Klientel geschaffen hat, die bei kleineren Auflagen, nicht so aufwendigen Auflagen, vielleicht auch einfach nicht so verrückten Verträgen, würde das ganze Prinzip funktionieren plötzlich.
Das
Ja,
ist
so,
richtig.
das will ich noch, das will ich aus, sage ich aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir ja bei Vertragsbeendigung sind. Bei der Liquidation muss geklärt sein, wie der Vertrag beendet wird. Bei der Insolvenz muss ich nicht sofort schreien, was
Ja,
ist jetzt mit
verstehe,
meinem
ja.
Vertrag?
Verstehe,
Bei
was du
der
meinst.
Insolvenz muss ich erstmal nachfragen, wo geht's denn hin? Macht ihr vielleicht eine Erhaltungsinsolvenz? Macht ihr vielleicht sogar eine Insolvenz in Eigenregie und habt einen Sanierungsplan, wie es weitergeht? Dann brauche ich ja vielleicht gar nicht zu schreien.
Ist richtig. Ja.
Muss der Verlag eigentlich seine Autoren informieren, wenn er eine Insolvenz plant?
Nein,
Ja,
das muss er
plant
nicht. Das
nicht.
tut im Zweifel der Insolvenzverwalter, wenn die
Okay.
Honorare nicht, wenn da Honorarforderungen sind. Und ich, ganz ehrlich, mir fällt im Moment keine Situation ein, in denen ein Verlag keine offenen Honorare hat. Also nicht er hat sie, sondern wo die Autoren nicht gegen den Verlag offene Honorare haben könnten.
Ja, verstehe ich
Ja,
schon, ja.
also
Ja.
der Insolvenzverwalter muss die Forderungen feststellen. Dazu werden alle, die irgendwo in den Büchern auftauchen, werden ja dann angeschrieben mit der Bitte um Anmeldung. Und das kann durchaus auch mal sein, dass man einfach die Forderung anmeldet, aber die Höhe nicht angeben kann, weil zum Beispiel eben die Abrechnungen noch nicht da sind.
Ja,
Ne?
verstehe, ja.
Das ist also auch jetzt nicht ungewöhnlich.
Nadja, jetzt sind wir aber schon extrem tief eingetaucht, habe ich das Gefühl, und dass ich sogar meine alten Kenntnisse aus der Handelsschule noch bemühe.
Aber du hast gemerkt, es muss nicht immer sein, dass Vertragsbeendigung mit Schrecken verbunden
Richtig, das ist
ist,
ganz wichtig, ja.
kann auch Chancen bieten.
Ja, hast du völlig
Ja,
recht.
und wichtig ist, was Dieter eben für sich für ein Fazit gezogen hat. Bei jedem Vertrag, den ich schließe, muss ich nicht nur immer schauen, was unterschreibe ich da, sondern ich muss mir auch überlegen, wie komme ich da wieder raus, was bringt mir das, was kostet mich das. Und zu wissen, es gibt mehr als eine Möglichkeit, meine Rechte wieder zu bekommen oder mehr als eine Möglichkeit, den Vertrag zu beenden, ist ja schon mal was, was man nach der guten Stunde jetzt durchaus mitnehmen kann.
Ja, wir kommen nun zum Ende unserer 10. Sendung Paragraph Lit. Besonderer Dank gilt heute Dr. Dieter R. Fuchs, der uns über seine Erfahrungen in Bezug auf Vertragsauflösungen berichtet hat. Ich habe viel Neues gelernt und einiges wieder wachgerufen. Ich finde, das Geschäft des Publizierens ist herausfordernd genug. Da müssen wir uns nicht auch noch Rechtsprobleme einhandeln. Dank dieser Sendung ist die Gefahr für Zuhörende vielleicht etwas kleiner geworden. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Wir schauen, ob wir Ihr Thema in einer Sendung aufnehmen können. Vielen Dank, Nadja, für die vielen wichtigen Informationen und auch dir, Dieter, für deine Offenheit und dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich bin sicher, wir hören uns beim nächsten Mal zur 11. Sendung wieder. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.